wie sie diesen Geruch hasste. Leichensalbe. Wenn dieser Geruch ihr in die Nase stieg, jedes Mal wurde es ihr übel. Zum ersten Mal hat sie es gerochen, damals, als ihr Großvater gestorben war. Wie hat sie ihn geliebt? Wie hat sie geweint, dass er nicht mehr da war? Und dann tagelang dieser Geruch. Die Mutter, die Tante haben diese Salbe angerührt und tagelang hatte sie diesen Geruch in der Nase, hat ihn einfach nicht mehr rausbekommen. Verschiedene Kräuter und Öle werden zusammengemischt. Das ist eine alte Tradition, diesen Geruch in der Nase. Das war so übel. Es war nicht zuallererst der Geruch. Es war die Erinnerung, die sie damit verbunden hat. Tod. Maria, wo bleibst du? Hörte sie die anderen rufen. Die andere Maria und Salome waren dabei, Leichensalbe anzurühren. Sie sollte noch einmal Kräuter holen, aber sie wollte nicht mehr, sie konnte nicht mehr in diesen Raum hinein. Es hob sie alles an, es drehte alles in ihr um, wenn sie diesen Geruch in die Nase bekam. Schnell brachte sie die Kräuter hinein und verabschiedete sich gleich wieder. Ich hole noch etwas zu trinken und dann war sie wieder weg. Sie konnte das nicht ertragen, diesen Geruch. Tod. Aber diesmal war es nicht einer der nahen Verwandten, ein Onkel oder sonst jemand. Diesmal war es der, auf den sie ihr Leben aufgebaut hatte. Leben, das war es, was er ihr, was er den Freunden geschenkt hat. Eine Freude, die sie vorher nie gekannt hat, ein Glück, das ihr ganzes Leben erfüllte. Das war besser als die schönsten Zeiten ihrer Kindheit. Auf einmal hatte sie wieder einen Sinn für das Leben, ein Ziel, wofür es sich lohnte zu leben. Und sie war bereit, ihr ganzes Leben dafür einzusetzen. Er schenkte ihr Würde und Wert. Das kannte sie nicht mehr. Sie wurde verlacht, sie wurde verspottet, sie war Außenseiterin. Aber er schenkte ihr eine Würde, einen unglaublichen Wert. Und vor allem, er führte sie hinein in die Beziehung zum lebendigen Gott. Natürlich, Gott hatte sie vorher auch gekannt, so vom Hörensagen, von dem, was man eben über Gott so erzählt. Aber dann auf einmal war es lebendig. Auf einmal war sie mit hineingenommen in dieses Geheimnis Gottes. Mitten dabei, in diese Beziehung zu Gott. Das war Leben. Leben hat er ihr geschenkt, solch eine ganz andere Qualität von Leben. Aber dieses Leben war gewichen dem Geruch von Leichensalbe. Der Bericht aus Johannes 20 zeigt, dass die Frauen schon am Tag vor dem Sabbat diese Salbe zusammenmischten. Das bedeutet, dieser Geruch war mindestens einen Tag im Haus und das bedeutet, mindestens einen Tag waren sie auf die Folter gespannt, mussten abwarten, konnten eben noch nicht losziehen, um das zu tun, was dann noch zu erledigen war. Einen Tag bleierne Stille, Schockstarre. Einen Tag sich nicht irgendwie rausretten können, irgendetwas tun, einen Tag nur da sitzen und sich mit diesem Gedanken auseinandersetzen müssen. Ja, so ist es. Und dann den ganzen Tag wünschen, wenn das doch nur ein böser Traum wäre, ein Albtraum, aus dem du irgendwann erwachst und merkst, so ist es gar nicht. Aber es war kein Traum. Bittere Wirklichkeit. Der Geruch der Leichensalbe war allgegenwärtig, wie ein stummer Zeuge, der sie immer wieder erinnerte, ja, es ist so. Albtraum wach werden wollen. Vielleicht kennst du das auch, den Moment, wo du sagst, wann ist das endlich zu Ende, dieser Albtraum? Wann wache ich auf und merke, das ist ja gar nicht passiert, die Realität ist eine andere. Aber dann ist es nicht so. Es ist eben kein Albtraum. Es ist die Realität. Die Bibel sagt, es ist gut, wenn wir dem Guten nachdenken. Dem, das unser Leben erfreut. Aber ihr Lieben, wir wissen ja alle, so ist das nicht immer. Manches Mal, da hängt so etwas Böses uns nach. So ein Albtraum. Wir wollen das nicht. Aber es kommt immer wieder hoch. Vor allem in den Momenten, in denen es still wird. Wenn es außen still wird, dann wird es in uns laut. Ich kenne das auch. Dann kommt auf einmal in dir etwas hoch, was du eigentlich verabschiedet hast. Dieser Albtraum, der eben kein Albtraum war, sondern Wirklichkeit. Erinnerungen, die unser Leben schwer machen, die wir irgendwie nicht loswerden. Was gibt es wohl da in deinem Leben? An dunklen Schatten, die dich noch immer begleiten. Sonntagmorgen. Johannes berichtet, es war noch dunkel. Da machen sich Frauen auf den Weg. Wer den Bericht des Johannes langsam liest, wird entdecken, er beschreibt es mit wenigen Worten, aber jedes einzelne Wort ist es wert, darüber nachzudenken. Jedes Wort hat zu viel Gewicht. Als die Frauen zum Grab gehen, ist es dunkel. Dieses Wort drückt so viel aus. Natürlich geht es erst einmal um äußere Dunkelheit, aber es drückt viel mehr aus. Auf diesem Weg, da war alles dunkel. Ihr Herz war sowas von dunkel. Die Seele war dunkel. Vielleicht kennst du das, dass dieses Wort dunkel so viel ausdrückt. Dunkel. Wir feiern heute Ostern, aber davon waren die Frauen so weit entfernt wie der Morgen vom Abend. Mit Ostern hatte das erst einmal überhaupt nichts zu tun, da war alles dunkel. Leichensalbe war das Einzige, was sie in diesem Moment noch brauchten. Dem Toten die letzte Ehre erweisen, das war das Einzige, was hier noch dran war. Einbalsamieren. Und damit irgendein Ritual finden, mit dem du dich verabschieden kannst. Ihm noch einmal etwas Gutes tun, obwohl du weißt, das hilft ja nichts mehr. Er ist ja tot, es macht ja keinen Sinn mehr. Als ich an dem Bett meines Freundes stand, in dem Raum ganz allein, wir waren Freunde vom Kindergarten an, da musste ich ihm noch einmal über die Hand streichen. Oh, das fühlt sich so komisch an, so unwirklich. Es ist kalt, die Haut ist nicht das, was du kennst. Leichensalbe. Manchmal das Einzige, was bleibt, irgendein komisches Ritual, um mit einer Sache irgendwie zurechtzukommen, mit der nicht zurechtzukommen ist. Leichensalbe, wo riecht das wohl in deinem Leben nach Leichensalbe? Wo gibt es Punkte, wo du vielleicht sagst, ja, da ist die Hoffnung begraben. Vielleicht ist das eine Beziehung. Du hast es schon oft versucht, noch einmal anzuknüpfen, noch einmal irgendwie da etwas zu kitten, aber es ist durch, es ist verloren, das wird nicht mehr. Du hast die Hoffnung begraben. Leichensalbe. Vielleicht ist es ein Lebensstil. der irgendwie wie so eine Eisenbahnschwelle ist. Du hast schon oft versucht, da irgendwie rauszukommen, aber es ist immer und immer wieder das Gleiche. Immer die gleiche Sucht, immer die gleiche Charakterschwäche, immer das gleiche Ding, in das du immer wieder hineinkommst. Du hast die Hoffnung aufgegeben, dass das noch einmal anders wird in deinem Leben. Leichensalbe. Flinte ins Korn geworfen, das wird nicht mehr anders. Gibt es das in deinem Leben? Als die Frauen auf dem Weg sind, da sagt Johannes, da geht die Sonne auf. Vermutlich geht es euch wie mir. Vermutlich erleben wir viel zu selten Sonnenaufgänge. Ich bin jemand, der zumindest selten so früh aufsteht, dass er den Sonnenaufgang miterlebt. Aber ab und zu mache ich das. Das ist so unglaublich. Wenn ich es schaffe, im Urlaub morgen aufzustehen, Sonnenaufgang über dem Meer. Es ist noch still, es ist noch kalt und dann kommen die ersten Sonnenstrahlen. Hey, das ist der Hammer. Die ersten Sonnenstrahlen und es wird warm. Sie scheinen in dein Gesicht und es wird warm. Und dann beginnt das Leben. Die Vögel fangen an zu zwitschern und die Sonne spiegelt über dem Meer. Unglaublich. Sonne. Zeichen des Lebens. Wer das wahrnimmt, der nimmt das irgendwie in sich wahr. Da wirst du wach. Da wirst du lebendig. Hineingenommen in die Fröhlichkeit des Lebens. Als die Frauen auf dem Weg sind, da geht die Sonne auf. Aber wisst ihr, bei ihnen ging nichts auf. Gar nichts. Und das gibt es auch. Dass die Sonne aufgeht, aber in deinem Herzen bleibt es dunkel. Da bleibt es trüb. So sind sie unterwegs in ihrer Hoffnungslosigkeit. Außen geht die Sonne auf, aber in ihnen alles dunkel. Und dann irgendwann kommt ihnen ein Gedanke. Seltsam. Erst jetzt kommt ihnen ein Gedanke, wer rollt uns eigentlich den Stein vom Grab? Hey Leute, das hätte ihnen doch früher dämmern können, oder? Aber irgendwie ist ihnen das durchgerutscht. Was hier passiert, was hier beschrieben wird, ist irgendwie ein wenig seltsam. Warum ist Ihnen das nicht früher eingefallen? Aber was ich noch seltsamer finde, ist, warum gehen Sie weiter? Der naheliegende Gedanke wäre jetzt gewesen, okay, dumm von uns, umdrehen. Denn eines war klar, Sie bringen diesen Stein nicht weg und es gibt im Moment auch niemand, der dort an dem Grab sein wird. Es ist also ein sinnloser Weg. Jetzt könnte man denken, vielleicht haben sie ja doch irgendeine Hoffnung in sich, aber nein. Davon sagt überhaupt keine der vier Evangelisten, die das berichten, auch nur einen Ton. Sie hatten keinen Hoffnungsschimmer mehr. Warum also gehen sie diesen Weg einfach weiter? Ich vermute eine Sache, die ich als Seelsorger immer und immer wieder erlebe. Da ist etwas sinnlos, aber es muss halt weitergehen. Es muss halt weitergehen, einfach irgendwie weitergehen. Da schleppt sich jemand ohne Freude durchs Leben, Tag für Tag. Aber es muss halt weitergehen. Da ist jemand in einer sinnlosen Situation, er weiß, nein, so macht das überhaupt keinen Sinn. Aber er macht einfach weiter. Es muss halt weitergehen. Ja, irgendwie musst du ja zurechtkommen, also gehst du diesen Weg einfach weiter, so sinnlos er ist. Da sind die Frauen unterwegs zum Grab. Sie wissen, sie bringen diesen Stein nicht weg und da ist niemand, der ihnen den Stein weghebt, aber sie gehen einfach weiter. Warum? Ja, Leute, das Leben muss halt irgendwie weitergehen. Ich finde, das ist ein gefährlicher Satz. Es muss halt weitergehen. Umso mehr Bereiche in unserem Leben diesen Satz als letzten Anker haben, umso schwieriger wird das. Es muss halt weitergehen. obwohl es keinen Sinn macht, da landest du am Ende in der Depression. Es muss halt weitergehen. Gibt es das in deinem Leben? Gibt es in deinem Leben so Aspekte, wo du sagst, ich weiß, eigentlich macht das so keinen Sinn. Aber es muss halt weitergehen. Ich mache halt einfach so weiter. Ich kenne keine Alternative dazu. Sonntagmorgen, Ostermorgen. Die Frauen gehen diesen sinnlosen Weg. Es muss halt weitergehen. Und ich vermute, dass sie auch nicht weit blicken. Sie laufen den Weg, wie du ihn gehst. Wenn alles keinen Sinn mehr macht, die Augen nach unten gerichtet, schleppen sie sich da hoch und dann irgendwann die letzte Biegung, dann stehen sie vor diesem Grab und ein Schock. Der Stein ist weg. Was ist da los? Jetzt machen sie sich extra auf den Weg, mit der Leichensalbe, um das Letzte zu tun, was du tun kannst, um irgendwie mit der Situation zurechtzukommen. Und dann ist der Stein weg. Haben sie ihn geklaut? Waren das die Feinde? Haben sie nicht einmal die Möglichkeit, dieses Letzte zu tun, ihn irgendwie einzubalsamieren, um damit irgendwie seelisch das zu verarbeiten, was ihnen so tief in der Seele schmerzt? Verstört laufen die Frauen zum Grab, sie gehen hinein, es ist dunkel, in so einem Grab ist es auch irgendwie immer etwas seltsam, etwas mystisch. Aber dann entdecken sie, da sitzt jemand, ein junger Mann. Wer ist das? Was will der hier? Sucht er auch Jesus? Hat er ihn weggetragen? Sie kennen ihn nicht. Hat irgendjemand eine Ahnung, wer das ist? Aber bevor sie fragen können, spricht dieser Jüngling zu ihnen: Habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Seht her, an dieser Stelle hat er gelegen. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch versprochen hat. An dieser Stelle sind die Berichte der Evangelien nicht klar, nicht eindeutig. Zwei Evangelisten berichten von zwei Männern. Einer berichtet von einem Engel. Das könnte erst einmal so wirken, dass wir sagen, die sind sich ja nicht einig. Ich finde, das ist ein echtes, ein klares Zeichen für Augenzeugenberichte. Denn in solch einer Situation, da nimmt jeder das wahr, was er gerade wahrnimmt. Die eine Frau sieht einen Mann, die andere sieht vielleicht zwei. Und einer erscheint das wie ein Engel. Und jeder beschreibt das ganz ehrlich. Und die Bibel schafft das, uns so ehrlich wiederzugeben, wie es jeder empfindet. Alle Evangelisten berichten allerdings eines, dass die Frauen eben nicht weiterfragen. Dass sie einfach rausstürmen aus dem Grab. Und dann wollen sie es den Jüngern sagen und dann laufen sie los. Und ich glaube, sie waren irritiert. Sie können das noch nicht einordnen. Was war denn das jetzt? Was heißt jetzt, er ist auferstanden? Wie sollst du dir das vorstellen? Das Grab ist leer. Und so laufen sie los, wie jemand läuft, der noch nicht genau weiß, was ist hier. Und dann auf einmal begegnet ihnen wieder ein Mann, wieder ein Unbekannter. Was ist das jetzt? Maria hat einen Gedankenblitz. Das ist vermutlich der Gärtner. Wer sonst macht sich auf zum Grab an diesem Morgen? Das war ihr erster Gedanke. Deshalb sagt sie zur fremden Person, hast du ihn weggetragen? Bist du es? Hast du ihn weggetragen? Sagt ihr noch immer, das mit dem Auferstehen, das konnte sie nicht einordnen. Für sie war er noch tot. Wo hast du den toten Jesus hingetragen? Wo ist der Leichnam? Wir haben hier noch immer die Leichensalbe. Wir müssen doch irgendwie diese Salbe loswerden. Hast du ihn weggetragen? Sag mir, wo er ist. Und dann passiert etwas im Leben, was unser Denken und Hoffen und Träumen total übersteigt. Und es wird ganz banal geschildert. Diese fremde Person sagt nur ein Wort. Maria. Das klingt banal, aber das ist das Unglaublichste. Das ist das Schönste, das ist das Beste, das Wichtigste, die grandioseste Botschaft, die es in dieser Welt gibt. Es sind nicht nur Worte, es sind nicht nur Ideen, es ist nicht nur etwas, was in ihren Gedanken passiert. Alle vier Evangelisten beschreiben das eindeutig als einen Bericht, der genau so passiert ist. Ein Tatsachenbericht. Sie benennen Zeugen, sie benennen Ort, sie benennen Zeitpunkt, sie beschreiben das Ereignis genau. Sie wollen damit sagen, ihr Lieben, genau so ist es passiert. Das ist keine Idee. Es ist keine Idee, sondern Jesus. Leibhaftig. Und das wird Maria in dem Moment klar. Maria, sagt er, und da ist für sie alles geklärt. Es ist Jesus. Es ist der Auferstandene, der vor ihr steht. Und ihr Lieben, da wird es in ihrem Leben Ostern. Da kann sie sagen, tatsächlich, es ist so unglaublich, das passt überhaupt nicht in mein Leben rein. Das, sowas, das kann ich nicht begreifen, aber er ist auferstanden. In dem Moment ist das Thema Leichensalbe für sie vergessen. Das braucht es nicht mehr. Später wird sie sich erinnern und sogar sagen, da ist die Sonne aufgegangen. Denn jetzt sieht sie die Sonne. Jetzt ist der Tag ein ganz anderer Tag. Ostern. Das Leben hat gesiegt. Und jetzt sind hier ganz andere Frauen unterwegs. Wer sie zuerst hoch hat laufen sehen und jetzt zurücklaufen sieht, der merkt, das sind völlig andere Menschen. Voller Hoffnung, voller Freude, ergriffen von einer Sache, die ihr Leben total umdreht. Den Jüngern sollen sie sagen, was sie gesehen haben. Und vermutlich ist ihnen klar, die Jünger können das nicht einordnen. Aber sie sind so voller Hoffnung, als sie den Jüngern begegnen, als sie Petrus und Johannes begegnen, dass die Jünger zumindest verunsichert werden, dass die Jünger zumindest checken, irgendwas ist mit diesen Frauen passiert. Ostern. Dann machen sich die Jünger auch auf den Weg, weil sie merken, da muss etwas Besonderes geschehen sein. Maria. Das war es. Das hat gereicht. Das ist Ostern. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich wünsche dir das sehr. Diesen Moment, wo du merkst, er kennt dich. Er kennt deinen Namen. Vielleicht sagst du, das ist irgendwie nicht zu begreifen. Das ist tausend, hunderttausendfach erleben wir das anders. Tod ist Tod. Es braucht nur diesen einen einzigen Moment, wo er dich einmal im Leben anspricht, wo er sagt, Volker, Martin, Sibylle, wo du es hörst. Du merkst, er meint dich. Genau dich. Das wünsche ich dir. Aber ich will dir sagen, das ist kein Zufallstreffer. Den einen erwischt es, den anderen nicht. Die Bibel sagt uns, wenn wir uns dafür öffnen, wer sich auf den Weg der Suche macht, wie die Frauen zum Grab, der wird es erleben. Du darfst das erleben, dass es Ostern wird. Dass Gott dich anspricht. Und wenn das so ist, dann darfst du wissen, egal welche Dunkelheit in deinem Leben ist, welche Schatten da sind, er wird damit fertig. Ostern. Egal wo das Leben dich vielleicht gefangen hält, wo Leichensalbe in deinem Leben ist. Er ist auferstanden. Und weil er auferstanden ist und lebt, will er dieses Leben in dich hineingeben. Er will dir sagen, hey, nimm die Leichensalbe und stell sie weg. Du musst nichts mehr begraben. Ich bin der Auferstandene. Ich lebe. Ich will dein Leben verändern, Stück für Stück. Ich will die Hoffnungslosigkeit aus deinem Leben herausholen und dir Hoffnung geben und Würde und Sinn. Ich möchte beten. Das ist so unglaublich und passt nicht in unser Denken, Herr. Tod ist tot, das wissen wir. Und das ist auch in unserem Leben oft so, dass wir an manchen Stellen die Hoffnung aufgegeben haben, dass wir mit Leichensalbe unterwegs sind. Wir brauchen das, dass du uns begegnest, einmal und immer wieder. Dass du uns ansprichst und wir es glauben können. Wir können die Leichensalbe aus der Hand legen, weil du die Hoffnung bist, weil du das Leben bist. Amen.